ich bin da tatsächlich auch immer in so einem Raus- und Machen-Modus, wenn ich da so meinen Anhänger dann auch sattle und die ganzen Kisten da nochmal hochstapel, die mit müssen und die Radtaschen an die Seite ran und so. Und dann ist es oft abends, dunkle Jahreszeit, kalt, nass, manchmal Glatteis und so weiter. Es hat schon was Abenteuerliches. Es gab ja vor sehr vielen Jahren wirklich so eine richtig krasse, ausgeprägte vegane Welle, würde ich mal sagen. Und auf der bin ich voll mitgeschwommen, war bei allen möglichen Online-Konferenzen dabei, habe jegliche neue Nahrungsergänzungsmittel für Veganer ausprobiert und getestet, geprüft. Und ja, es wurde immer extremer und
herzlich willkommen, liebe Leute, bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich sag direkt vorweg, ich muss heute ein bisschen aufpassen mit meiner Stimme. Ich habe einen entzündeten Hals und sollte eigentlich gar nicht so viel reden. Mach es aber trotzdem, denn ich möchte euch natürlich den Gesprächsgast dieser Folge anmoderieren und das Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben. Heute ist Christina Rogler zu Gast. Christina arbeitet als Referentin bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ist hier und heute aber gar nicht in dieser Funktion unterwegs, sondern ganz privat. Wir sprechen darüber, wie die eigene Ernährungsweise zum Abenteuer werden kann. Wir gucken mal darauf, ob eine vegetarische oder vegane Ernährung wirklich das anzustrebende Ding ist. Christina hat auf jeden Fall einige Ernährungsformen ausprobiert, durchaus auch extreme, und ist am Ende bei einer gelandet, die durchaus eine Überraschung ist und auch eine Überraschung für sie selbst war. Es geht in dieser Folge aber nicht nur ums Essen und Trinken. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um unsere Verantwortung und es geht darum, wie wir in Bereichen, von denen wir das gar nicht erwarten, auf einmal das Abenteuer finden können. Zumindest sehr viele Faktoren, die ein Abenteuer charakterisieren. Ich könnte mir jetzt vorab noch weiter den Mund fusselig reden, damit ihr euch dieses Gespräch auch wirklich anhört. Aber erstens weiß ich, dass ich das gar nicht brauche. Und zweitens muss ich meine Stimme schonen. Deswegen gehen wir jetzt gleich rein in das Gespräch mit Christina, nachdem wir noch einmal tief durchgeatmet haben. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich mit dem Stand-Up-Paddleboard von der Zugspitze bis nach Sylt durchgeschlagen. 54 Tage war ich unterwegs, habe die Nächte alle draußen in der Hängematte verbracht, 1600 Kilometer zurückgelegt, davon 1000 auf dem Wasser und 600 zu Fuß. Ich habe so viel erlebt. Ich durfte eintauchen in diese fantastische Natur, die wir vor unserer Haustür haben, in Deutschland. Diese vielfältigen Landschaften wirklich erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Von den Alpen über die Mittelgebirge, diese tollen Täler, Flüsse, dichte Wälder, die norddeutsche Tiefebene, die Ostseeküste, die Nordsee, das Wattenmeer. Da war so viel drin in diesem Abenteuer, das mich wirklich berührt hat. Über diese Reise ist ein Dokumentarfilm entstanden, von dem Filmemacher und meinem guten Freund Kai Hattermann. Dieser Film lief lange in den Kinos, tut er aber mittlerweile nicht mehr. Aber du kannst ihn online sehen. Wo, das erfährst du unter Abenteuerland, so heißt der Film, Abenteuerland-film.de. Da sind alle Möglichkeiten aufgelistet, wie du den Film ganz bequem zu Hause auf dem Sofa gucken kannst, alleine oder mit deinen Lieben, eignet sich auch für die Familie. Und ich kann wirklich versprechen, dass es ein bewegender Ritt wird, mit ganz, ganz tollen Aufnahmen. Abenteuerland-film.de. Christina, schön, dass wir sprechen heute. Herzlich willkommen bei Frei Raus.
Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja quasi als Hörerin eingeflogen jetzt in dieses Gespräch, was wir führen. Also du hast dich gemeldet auf eine Folge hin, die ich gemacht habe zum Thema Ernährung. Wir werden heute auch über Ernährung sprechen. Aber ich würde von dir ganz gerne als erstes mal wissen, warum du überhaupt den Frei-Raus-Podcast hörst. Also gar keine Lobhudelei jetzt, aber was hast du am Hut mit dem Draußensein?
Ja, also wie viele Frei-Raus-Hörerinnen und Hörer bin ich einfach gerne draußen und das Ganze eigentlich auch schon seit der Kindheit. Also ich habe auch eine grüne Kindheit sozusagen verleben dürfen mit sehr viel Sport und Bewegung draußen, hatte meine Schaukel im Garten und habe da Stunden verbracht, hatte da sehr viele schöne Flow-Erlebnisse und bin dann so während des Studiums, ich habe Sport studiert, sehr viel in den Bergen unterwegs gewesen, habe auch lang Triathlon gemacht, hatte immer so diesen Bezug zu draußen und Bewegung. Und ja, in der Corona-Zeit bin ich dann tatsächlich auf deinen Podcast gestoßen und war da sehr dankbar für die vielen schönen Impulse, die diese Zeit etwas erträglicher gemacht haben dann.
Was ist für dich aus der Corona-Zeit so hängen geblieben? Also viele haben ja da auch nochmal die Umgebung vor der Haustür neu entdeckt. War das für dich auch so eine Neuentdeckung oder warst du schon immer dann auch vor der Tür unterwegs?
Ja, doch, definitiv Neuentdeckung. Also ich habe wirklich während dieser Zeit so viel Zeit draußen verbracht wie nie. Also war tatsächlich jeden Morgen eigentlich im Wald, weil natürlich dann auch von einem Tag auf den anderen so die Fahrradstrecke ins Büro wegfiel und ich das aber gewohnt war, die Frischluftdosis am Morgen zu haben. Und deshalb habe ich dann nochmal natürlich das so versucht, anders zu integrieren und habe tatsächlich auch in dieser Zeit das Eisbaden für mich mit entdeckt.
Jetzt hast du gesagt, du hast Triathlon gemacht, warst Triathletin. Bist das demnach nicht mehr? Hast du so neue Herausforderungen, die du dir suchst, wenn du draußen bist? Oder bist du tatsächlich auch weg von diesem Leistungsgedanken, der ja schon beim Triathlon immer ein bisschen dabei ist, oder?
Ich bin tatsächlich bewusst von dem Leistungsgedanken abgekommen, einfach aus dem Grund, weil ich das abschließen wollte. Irgendwie. Also ich habe gemerkt, es ist jetzt Zeit für was anderes und auch eher dafür, das bewusster auszuüben, schon die Sportarten einfach noch zu praktizieren. Ich liebe sie alle drei und auch noch viele andere. Aber dieses mit der Uhr raus und dann was messen, das wollte mein Körper auch einfach nicht mehr. Und deshalb ist es schon so dieses, ja, was sich gerade anbietet, machen draußen.
Wo bist du denn zu Hause? Also was hast du vor der Haustür so für eine Landschaft?
Also ich wohne tatsächlich in einer Großstadt im Süden von Bayern. Mehr als 300.000 Einwohner hat das Augsburg. Und diese Stadt macht besonders, dass sie sehr, sehr viele Wasserflächen hat, sehr viele Kanäle und zugleich auch viele Seen im direkten Stadtgebiet und außerdem das größte zusammenhängende Waldgebiet, ich glaube sogar innerhalb einer Stadt Deutschlands, den Stadtwald. Und das bietet natürlich für eine Stadt dann doch sehr viele Möglichkeiten, das Draußensein da zu integrieren.
Jetzt hast du ja, das habe ich schon kurz gesagt, dich gemeldet auf eine Folge hin, wo es um Ernährung ging. Ernährung ist ja, so vermute ich mal, also wenn man Triathlon macht, dann beschäftigt man sich ja schon allein deshalb auch mit dem Thema Ernährung, ne? Weil es ums Auffüllen von Speichern geht. Die Ernährung während so eines Wettkampfs ist ja durchaus relevant dann auch für die Leistung. Du hast Sport studiert, also vielleicht da auch schon ein Hintergrund. Thema Ernährung. Das hast du mir dann geschrieben oder mir eine Nachricht geschickt, dass du da auch so einen ganz persönlichen Weg hinter dir hast, der gar nicht so geradlinig war. Du hast viel ausprobiert und irgendwann für dich so was gefunden, von dem du anfangs gar nicht dachtest, dass das vielleicht die große Lösung sein könnte. Magst du uns da mal mitnehmen auf deine persönliche Ernährungsreise?
Ja, bei mir war es so, dass ich mich tatsächlich als Sportlerin, ja, das hast du jetzt auch schon eben in der Frage ja so ein bisschen mit eingeleitet, schon immer mit Ernährung auch irgendwie beschäftigt habe und mir das auch immer sehr wichtig war. Und ich bin dann letztlich auch während der Zeit des Leistungssports erst zum Vegetarismus gekommen und tatsächlich dann während meiner Zeit dann auch an der Sportuni zum Veganismus und auch mitunter zu einer sehr strikten Form. Ich wurde dann irgendwann rohvegan. Also das hat sich dann einfach so entwickelt und ich war da durchaus auch sehr beeinflusst von diesen ganzen Informationen, die man bekommt und auch immer wieder Wellen. Also es gab ja vor sehr vielen Jahren wirklich so eine richtig krasse, ausgeprägte vegane Welle, würde ich mal sagen. Und auf der bin ich voll mitgeschwommen, war bei allen möglichen Online-Konferenzen dabei, habe jegliche neue Nahrungsergänzungsmittel für Veganer ausprobiert und getestet, geprüft. Und ja, es wurde immer extremer und wie gesagt, am Ende dann rohvegan. Und
wenn ich da kurz einhaken darf, rohvegan, das würde ich jetzt gar nicht sofort in Verbindung bringen mit einem Leistungssport wie Triathlon. Den Trend schon, ja, aber war innerhalb dieser Triathlon-Szene oder Ausdauer-Leistungssport-Szene das tatsächlich auch verbreitet? Weil ja doch da oft die Vorstellung ist, ah, da fehlen dann vielleicht ein paar Nährstoffe, die du bei einer krassen Ausdauerleistung möglicherweise gebrauchen könntest?
Also das war tatsächlich dann zu der Zeit, als ich das schon abgeschlossen hatte, das Kapitel Leistungssport Triathlon. Aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall eine Szene gibt, die da wirklich den Veganismus feiert unter Triathletinnen und Triathleten.
Wie würdest du das also ganz kurz einordnen? Problemlos möglich, vegan plus Leistungssport oder tatsächlich so, dass dann da Sachen fehlen, wo man dann doch sehr gucken muss, dass man die supplementiert oder?
Grundsätzlich auf jeden Fall möglich, aber es setzt voraus, dass man sich selbst sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und wirklich auch bereit ist, Supplemente einzunehmen, für die wiederum wirklich auch doch relativ viel Geld auszugeben. Also das kostet wirklich, aber auf jeden Fall realisierbar.
Aber dann machen wir weiter. Ich wollte dich gar nicht aufhalten in deiner Erzählung. Es hat mich nur zwischendrin interessiert, weil es für mich gar nicht sofort so ein Match ist, vegan und Ausdauersport. Aber es ja dann doch viele gibt oder auch viele Menschen gibt, die dann denken, geht das überhaupt? Geht nicht? Geht doch? Letztlich geht ja alles irgendwie. Aber du hast da deine Erfahrung gemacht und bist dann nach dem Leistungssport zum Rohveganismus, zum relativ extensiven dann auch. Erzähl mal, wie dir das so, wie gut dir das getan hat oder wie gut dann vielleicht auch nicht oder ob du dabei geblieben bist.
Es war eine Erfahrung, um es jetzt erstmal zusammenzufassen. Und der Körper reagiert natürlich darauf. Also er reagiert natürlich auch erstmal damit, dass er sich entgiftet. Das merkt man, dass man extrem müde wird und auch man merkt es über die Haut. Also werden einfach Sachen abgesondert dann. Aber es ist schon so, dass man sich erstmal dann voller Energie auf jeden Fall fühlt. Aber jetzt kommt ihm das große Aber. Meiner Feststellung nach ist es über einen langen Zeitraum eben nicht umsetzbar. Bei mir lief es dann so, dass der Körper wirklich mir auf ganz, ganz krasse Weise signalisiert hat, so kannst du nicht weitermachen. Also er hat wirklich diese Rohvegan-Produkte von selbst abgesondert. Es kam einfach wieder oben raus. Die Details möchte ich jetzt an dieser Stelle ersparen, aber so war eben dann das Ende dieser Phase eingeläutet.
Was heißt rohvegan genau, damit wir uns das vorstellen können?
Also das heißt, dass man eben natürlich keinerlei tierische Produkte zu sich nimmt und zusätzlich aber eben auch keine Produkte, die über 30 Grad, meine ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, es ist 30 Grad erhitzt wurden. Und da kommt man dann natürlich wirklich nicht sehr weit. Also in der Realität sieht das eben dann so aus, dass man letztlich eben nur rohes Gemüse, rohes Obst, Nüsse zu sich nimmt, Öle vielleicht auch noch, aber muss eben dann auch immer geguckt werden, wurde es jetzt tatsächlich schon erhitzt oder nicht. Also ist dann auch mitunter nochmal kompliziert. Man landet wirklich bei fast nur Ballaststoffen, was natürlich dazu führt, dass man auch einfach nicht auf seine Nährstoffe kommt. Und das führt dann über die Dauer hinweg einfach auch zu ganz krassen Mikronährstoffmängeln und natürlich auch einfach einem Kaloriendefizit. Und wenn man sich dann noch viel bewegt, ist natürlich die Folge, man nimmt ab, baut natürlich Muskulatur ab und entwickelt durchaus auch andere Folgeerkrankungen, also wie zum Beispiel auch Osteoporose kann eine Folge sein, also wenn man das dann über einen längeren Zeitraum so betreibt und tut sich letztlich damit nichts Gutes.
Das hast du aber zumindest dann gemerkt, die Signale gedeutet, was ja möglicherweise auch nicht alle tun, die sich dann so ernähren und vielleicht auch Signale bekommen. Das heißt, das hat noch funktioniert, dein Warnsystem, dein innerliches, dein internes.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber dann natürlich mit dieser Erfahrung, okay, der Körper will das nicht mehr, in einen sehr starken inneren Konflikt geraten, weil ich bin zum Veganismus übergegangen in erster Linie aus ökologischen Gründen. Also mein Hauptargument war tatsächlich damals so, dass ich mache es aus Umweltgründen, einfach weil man damit einen viel geringeren CO2-Fußabdruck hat und an zweiter Stelle natürlich auch aus ethischen Gründen. Also ich habe sehr viele Videos gesehen, eben auch zu Tierhaltung und aber auch zu Rindstötungen und so weiter und so fort, aber dann auch natürlich diese ganzen Informationen zu wie entsteht überhaupt Milch, für wen ist die eigentlich und wie wird die gängige Kuhmilch produziert, und das hat mich alles so schockiert, dass ich eben gesagt habe, ich mache das jetzt in erster Linie aus ökologischen und ethischen Gründen, diesen Veganismus, und dann mit der Feststellung, der Körper will das nicht mehr, bin ich natürlich in einen inneren Konflikt geraten dann, wie mache ich das jetzt weiter?
Hätte es die Möglichkeit dann gegeben für dich zu sagen, pass auf, also das Rohvegan ist ja das eine, aber das normal vegan in Anführungszeichen wäre ja dann vielleicht auch nochmal so ein kleiner Schritt zurück, aber dann doch immerhin noch vegan gewesen. Kam das in Frage?
Also zu diesem Zeitpunkt nicht, weil tatsächlich auch zusätzlich zu dieser Nichtannahme mehr der rohveganen Produkte kam so ein unheimlicher Heißhunger wirklich nach tierischen Produkten, also vor allem so Milch und dieses Ganze. Also ich habe das Ganze 3,5 Jahre gemacht, muss man vielleicht noch hinterher schieben, was schon lang ist, glaube ich. Also es gibt natürlich Personen, die das auch jetzt durchgängig als ihre Ernährungsform gefunden haben. Aber ja, wir Körper sind unterschiedlich. Deshalb kommt ja auch immer mehr das Thema individualisierte Ernährung und so weiter, personalisierte Ernährung jetzt zutage.
Was war es denn dann? Wieder Heißhunger auf Milch und Co. Und das dann einfach wieder zu dir genommen? Also gesagt, pass auf, jetzt bin ich hier wieder bei einer Ernährung, die erstmal alles erlaubt?
Ja, das ging dann schon erstmal wieder so in Schritten zum Vegetarischen zurück. Also das war dann erstmal so wieder auch akzeptiert und auch für mich okay. Aber es kam eben noch etwas dazu. Und das ist das ganze Thema Foodsharing. Und das hat mir eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet und zugleich auch sozusagen innerlich erlaubt, dass ich jetzt auch wieder diesen Weg mit tierischen Produkten gehen kann.
Das war ja für dich so das Hauptargument, die Umwelt auch, ja. Also wie kann ich was tun und möglichst meinen Fußabdruck auch verringern mit meiner Ernährung? Das Foodsharing, vielleicht erklären wir das auch nochmal kurz, also das Retten sozusagen auch von Lebensmitteln, die sonst irgendwo ja, auf Müll landen ja auch oft, und das Weitergeben von Nahrungsmitteln, ein Weg, oder vielleicht sogar, da können wir ja gleich mal drauf schauen, das kannst du besser einordnen, sogar ein wirkungsvollerer, ein effektiverer möglicherweise als eine vegetarische Ernährung.
Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen, einfach vor dem Hintergrund, dass ich da sozusagen das esse, was sowieso in der Mülltonne gelandet wäre. Und das ist in Deutschland wirklich gar nicht zu wenig. Das sind aktuell circa 11 Millionen Tonnen, die in Deutschland immer noch in der Tonne landen. Umgerechnet auf eine Person sind das 80 Kilo pro Bundesbürgerin, pro Bundesbürger, und umgerechnet auf den Tag 200 Gramm pro Tag. Diese Tatsache, die hat mir jetzt tatsächlich dann eben geholfen zu sagen, ich lebe vom Müll und kann so auch akzeptieren, dass ich vegetarisch lebe, beziehungsweise so ist es jetzt zumindest auch wieder, ab und zu auch mal wieder ein Stück Fleisch esse, weil es ja sowieso schon da ist und in der Mülltonne gelandet wäre.
Bei der veganen Ernährung, beim Rohvegan hast du gesagt, da warst du relativ dann krass auch dabei, bist ziemlich eingestiegen, hast dich da viel ausgetauscht. Klingt so ein bisschen nach Nerdtum auch. Wie ist es beim Foodsharing? Bist du da ähnlich jetzt dabei, ähnlich intensiv?
Kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich mache das Ganze seit 5 Jahren, bin auch eingestiegen als kleine Retterin, sagt man ja in unserem Jargon, bei einem Betrieb und bin aber mittlerweile Betriebsverantwortliche von mehr als 25 Betrieben und auch Botschafterin für einen Foodsharing-Bezirk und habe natürlich so gute Einblicke in alle möglichen Prozesse, die bei dieser Initiative so ablaufen.
Foodsharing-Bezirk, was bedeutet das? Gibt es da so eine übergeordnete, also eine Dachorganisation, Foodsharing, und die teilt sich dann auf, ist in Unterbereiche strukturiert, und was bedeutet für einen Betrieb zuständig? Sind das dann Supermärkte?
Genau, also es gibt in Deutschland über circa 120 Bezirke, wächst aber immer noch mehr in allen Bundesländern, wobei man sagen muss, Foodsharing ist mittlerweile auch europaweit findbar, aber die Schwerpunkte sind wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz. Also in den anderen europäischen Ländern entwickelt sich das erst so nach und nach, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass in diesen Ländern teilweise eine andere Gesetzgebung auch zu Lebensmittelrettung bzw. Lebensmittelspenden vorherrscht. Also Frankreich zum Beispiel sind die Supermärkte ja verpflichtet, die Reste an karitative Organisationen abzugeben. Das ist bei uns einfach eine andere gesetzliche Lage. Ja, und diese Foodsharing-Bezirke wiederum, die sind eben aufgebaut mit Botschaftern, die eben diese Bezirke organisieren. Und dann gibt es wiederum Betriebe, das sind eben die Kooperationsbetriebe, bei denen wir die Lebensmittel retten, die eben mit uns kooperieren. Und dann gibt es aber noch ganz viele andere Ebenen in jedem Bezirk. Es gibt zum Beispiel auch eine Schiedsstelle, die sich dann um die Fairness in den jeweiligen Bezirken kümmert. Und es gibt dann auch meistens noch eine Gruppe, die sich um Öffentlichkeitsarbeit kümmert, eine Gruppe, die sich um Einführungsabholungen kümmert. Das sind die Abholungen, die gemacht werden müssen von allen neuen Personen, die zu Foodsharing kommen. Also das ist sehr, sehr kleinteilig so organisiert. Und es gibt sogar auch einige Bezirke, die eben als Verein organisiert sind. Also zum Beispiel Foodsharing München, aber das ist eher der Ausnahmefall.
Wie läuft das dann konkret ab? Also du, die jetzt zuständig ist für eine bestimmte Anzahl von Betrieben, bekommst eine Nachricht von einem Betrieb XY, also sagen wir einen Supermarkt, die dann vermelden, ich habe hier dies und dies und dies und das übrig. Hol das bitte ab und holst du das dann ab oder organisierst du eine Abholung und wo bringst du das dann hin? Wer bekommt das dann?
Ja, das ist eine super spannende Frage und das ist tatsächlich auch die Frage, die wir immer am meisten gestellt bekommen. Also wie läuft das denn bei euch ab? Wie kann man sich das vorstellen? Und da muss man sagen, es ist wirklich alles organisiert über die Foodsharing-Plattform, also digital. Das sind die einzelnen Betriebe eingestellt, mit denen wir kooperieren. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Kooperation schon aufgebaut wurde. Also es läuft jetzt nicht ganz so einfach ab, wie du es eben skizziert hast. Die rufen einfach an und sagen, hey, wir haben hier was, kommt mal vorbei. Nee, es ist wirklich alles sehr strikt und organisiert, in den Betrieben auch angelegt. Wir holen eben zu festen Tagen und zu festen Zeiten ab und in den einzelnen Betrieben, die eben auf der Plattform angelegt sind, sind die Zeiten vermerkt und auch die Slots, nennt sich das, angelegt. Also der Slot ist sozusagen dann der Abholtermin, zu dem abgeholt werden muss. Und da tragen sich die Personen, die in dem jeweiligen Betrieb Mitglied sind, dann ein.
Mitglied, das heißt, das sind Freiwillige letztlich, die sich im Foodsharing engagieren? Oder also sind das Menschen, die dann auch diese Lebensmittel für sich verwenden möchten? Oder sind das Freiwillige, die die abholen und weiterleiten an irgendwelche Organisationen oder so?
Also es sind alle Personen berechtigt, die sozusagen einen Foodsharing-Ausweis haben, abzuholen. Die nennen sich dann eben Foodsaverinnen und Foodsaver. Und das setzt aber wiederum voraus, dass sie ein Quiz vorher gemacht haben und auch dem Bezirk beigetreten sind, in dem sie eben wohnen oder in dem sie maßgeblich tätig sind und eben auch 3 Einführungsabholungen gemacht haben. Also das ist die Voraussetzung, dass man sich dann auch in entsprechenden Betrieben eintragen kann.
Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gerne solche Lebensmittel verwenden, ja, die irgendwo übrig sind, dann kann ich genau den Weg gehen, den du gerade skizziert hast und kann dann, wenn ich mir das anschaue auf einer Plattform, auf der Foodsharing-Plattform, zu Betrieb XY gehen, zu dem Zeitpunkt, der dort angegeben ist, stelle mich dahin und sage, was habt ihr denn? Und dann kann ich das mitnehmen in einer bestimmten Anzahl, was dann für mich ausreicht, oder kann ich mitnehmen, was ich möchte, kistenweise?
Also das ist alles sehr organisiert. Es ist nicht ganz so frei, wie man vielleicht denkt. Es ist wirklich, es gleicht nicht einem Einkauf. Also ich sage auch immer zu den neuen Foodsavern, es ist nicht so, dass du da 5 vor 8 einfach mal aufschlagen kannst vor Ladenschluss und sagen kannst, hey, jetzt gib mir mal was oder so, ich will hier noch was haben. Wir haben feste Zeiten und die richten sich natürlich auch immer nach den Bedürfnissen des Betriebs, weil die sortieren ja die Sachen für uns etwas vor, stellen uns das raus, stellen uns das meistens an die Laderampe hinten jetzt bei Supermärkten. Wir sind dann auch oft im Lager mit hinten oder manchmal ist es auch eben wirklich draußen vor den Supermärkten, also auch natürlich hinten im Ladenbereich an der Ausgangstür und da sortieren wir dann die Lebensmittel. Und das ist so, dass meistens mehrere Personen das zusammen machen und dann ist natürlich wichtig, dass das fair untereinander aufgeteilt wird. Also es sind meistens jetzt bei den Supermarkt-Slots ja 3 bis 4 Personen, die sortieren das Ganze dann. Es sind ja auch manchmal schimmelige Produkte dabei, die müssen natürlich dann raus, schon allein aus gesundheitlichen Gründen. Und dann werden die eben fair untereinander aufgeteilt. Also dazu verpflichtet sich auch jeder Foodsaver, jede Foodsaverin wirklich, dass Fairness eben das oberste Gebot mit ist und natürlich die Verbindlichkeit. Weil wenn die Betriebe nicht auf uns zählen können, dann gehen die Kooperationen halt auch einfach in die Binsen und das wäre schade.
Das heißt, es sind vor allem Privatpersonen, die dann das unter sich aufteilen, oder gibt es auch Menschen, die dann von irgendeiner Organisation, ich weiß nicht, Obdachlosenhilfe oder so kommen oder vielleicht dann sogar was geliefert bekommen von jemandem wie dir, die sich nochmal ein bisschen mehr engagiert als jetzt über dieses, ich brauche Lebensmittel und möchte mir die da holen?
Es sind in erster Linie wirklich sehr engagierte, freiwillige Privatpersonen, die bei uns tätig sind. Aber wir kooperieren wirklich auch mit einigen karitativen Organisationen der Gestalt, dass wir eben die Abholungen teilweise direkt zum Beispiel zur Obdachlosenhilfe bringen oder auch Drogentreff oder weitere karitative Einrichtungen. Und das machen aber eben dann jetzt nicht die Personen von dieser Organisation, sondern eben alles engagierte Privatleute, die sagen, ich habe Zeit, ich kann das machen. Ich bringe den Teil jetzt da vorbei und die freuen sich natürlich riesig.
Das klingt ja fast nach einem Vollzeitjob. Du hast aber ja noch einen anderen Job und machst das in deiner Freizeit. Wie viel Aufwand ist es und fühlt sich das tatsächlich dann nach Arbeit an oder ist das eher, dass du sagst so, hey, das ist für mich, vielleicht ist es sogar Erholung, ich weiß es nicht.
Es ist tatsächlich so, man könnte 40, 45 Stunden die Woche nur mit Foodsharing und Organisation abholen, retten, verteilen, einmachen und so weiter verbringen. Bei mir beläuft sich das jetzt in etwa auf, ich würde mal sagen, im Durchschnitt 10 Stunden die Woche, inklusive Abholungen, Organisation, Verwaltung, Treffen mit anderen, Besprechungen und so weiter. Und ich erlebe es tatsächlich nicht als Arbeit, sondern als Ausgleich zur Arbeit. Einfach vor dem Hintergrund, weil es viel Bewegung ist. Man macht etwas Sinnvolles, es ist sozial. Und ich habe es schon gesagt, für mich hat das Ganze auch noch eine gesundheitliche Komponente, was mich als jemand, der auch im Gesundheitswesen tätig ist, natürlich noch mehr freut. Es bringt einfach auf so vielen Ebenen was und Selbstwirksamkeit, anderen Gutes tun, etwas für den Planeten tun.
Du machst diese, das hast du mir vorab auch schon gesagt, diese Wege ja viel mit dem Rad auch, ne?
Genau, die Abholungen im Stadtgebiet erledige ich ausschließlich mit Fahrrad und Anhänger. Wenn es dann mal größere Abholungen gibt, das kann durchaus auch mal sein, dass es eben 16 Kisten pro Person sind, die muss ich dann leider auch mit dem eigenen PKW erledigen. Das geht einfach nicht anders. Aber ja, im Stadtgebiet sind das wirklich alles Abholungen eben mit eigenem Antrieb erledigt.
Ja, das ist ja auch noch ein interessanter Aspekt. Ja. Also das führt dich ja immer wieder raus, bringt dich in Bewegung und ist ja vielleicht auch hier und da mal ein kleines Abenteuer, weil du vielleicht dann doch irgendwo noch nicht warst oder es jetzt regnet oder sonst wie ein bisschen ungemütlich ist. Es ist fast wie mit so einem Hund, mit dem du dann immer raus musst, weil du ja immer diesen Termin hast. Der lässt sich jetzt nicht so einfach verschieben. Ne?
Ich erlebe es tatsächlich auch als, ich würde jetzt mal nicht sagen Mikroabenteuer, aber vielleicht als Nanoabenteuer. Also wenn ich jetzt deiner Definition vom Mikroabenteuer folge, ich glaube...
Die ist gar nicht so entscheidend, die Definition.
Dann komme ich da nicht unter, aber ich bin da tatsächlich auch immer in so einem Raus-und-Machen-Modus, wenn ich da so meinen Anhänger dann auch sattle und die ganzen Kisten da nochmal hochstapel, die mit müssen und die Radtaschen an die Seite ran und so. Und dann ist es oft abends, also die Abholungen sind meist abends, es ist dunkel und jetzt dunkle Jahreszeit, ja, es ist kalt, nass, manchmal Glatteis und so weiter. Und es hat schon was Abenteuerliches. Es ist immer damit verbunden, dass ich nie den Ausgang kenne. Also es kann sein, dass ich zurückkehre mit 4 Flaschen Milch oder aber auch mit 6 Kisten Obst und Gemüse und 2 Radtaschen voll Milchprodukten und Fleisch. Das weiß ich im Vorfeld nie. Deshalb hat das Ganze auch immer so was Quirliges, was Aufregendes. Also ich gehe dann schon immer mit so einer gewissen Erwartungshaltung hin und ja, es ist dann eigentlich immer anders, als man sich's vorgestellt hat. Man erwartet zum Beispiel nach Weihnachten dann sehr viel bei den Rettungen und dann ist es aber zum Beispiel doch nur ein Apfel und 2 Gurken. Ja, also ganz anders als eigentlich gedacht. Es ist günstig vor dem Hintergrund, dass ich ja nur mein Rad nutze und auch natürlich für die Lebensmittel, die ich hole, kein Geld ausgebe. Also praktisch kostenlos. Es ist erfrischend, sowohl mental, weil man ja auch meistens andere Menschen trifft, dann doch sich ganz nett unterhält und natürlich auch körperlich erfrischend, wenn man dann voll bepackt mit oft 6 Kisten hochgeladen auf dem Fahrradanhänger durch die kalte Winterluft zurückradelt. Das fühlt sich dann immer so an wie eine Spinning-Einheit. Und ich denke mir dann immer so, ja, die brauche ich nicht. Die mache ich jetzt gerade hier und tue gleichzeitig noch was Gutes für den Planeten. Und ja, vor dem Hintergrund all dieser Punkte ist es dann natürlich auch extrem bereichernd einfach, weil es sind so viele neue kleine Sachen, die man dann doch in kurzer Zeit erleben kann.
Könntest du das in Prozenten ausdrücken, wie viel du noch zukaufst zu dem, was du über das Foodsharing bekommst?
1% vielleicht.
Was du zukaufst?
Ja. Sind dann wirklich so Sachen wie doch mal ein sehr gutes Olivenöl eben aus Urlaub in Istrien oder eben mal ein gutes Mandelmus, weil es halt so schmeckt. Sowas kriegt man wirklich seltener, aber müsste auch nicht, sag ich mal. Also ich hatte sicher auch Phasen mit 100% rein Rettungslebensmitteln. War ein Riesenzugewinn auf allen Ebenen. Ich habe es eben schon gesagt, also dieser Gewinn an Flexibilität und an Varietät auch, das macht auch was mit einem auf mentaler Ebene. Also ich bin der Meinung, wenn man sich einschränkt, ernährungstechnisch, und der Körper aber eigentlich was anderes will. Also es gibt ja auch Menschen, die schränken sich ein und für die ist es aber eigentlich keine Einschränkung auf mentaler Ebene. Also das war bei mir nicht so. Ich habe mir das ja schon bewusst dann verboten und gesagt, so jetzt nur noch vegan sozusagen. Und ich habe jetzt mit diesem Zugewinn eine unheimliche mentale Öffnung einfach erfahren. Da bin ich dankbar dafür.
Wenn ich jetzt auch einsteigen möchte ins Foodsharing, wie mache ich das?
Registrieren auf www.foodsharing.de, dann dem Bezirk beitreten, an dem man eben wohnt. Also das entspricht dann meistens dem eigenen Wohnort. Also wenn man jetzt in einer größeren Stadt wohnt, ist das gar kein Problem. Im ländlichen Raum sind die manchmal ein bisschen zusammengefasst, da muss man manchmal ein bisschen suchen. Aber man findet auf jeden Fall in Deutschland an jedem Ort, an dem man wohnt, einen zugehörigen Foodsharing-Bezirk. Dann tritt man dem bei, macht das Quiz. Das sieht man dann auch auf dieser Plattform. Das ist ein kleines Quiz zu allgemeinen Fragen zur Lebensmittelrettung und Lebensmittelverschwendung und aber auch natürlich dann hygienischen Auflagen und so weiter. Das kann man sich alles anlesen, ist fix gemacht. Und wenn man das hat, kommt man dann eben in den Foodsharing-Bezirk, zu dem man gehört, und bekommt dann auch schon von den jeweiligen Botschafterinnen und Botschaftern dieses Bezirks eine Nachricht, wie das mit den sogenannten Einführungsabholungen abzulaufen hat. Das erklären die dann einem nochmal und man erfährt dann auch, wo diese Termine zu finden sind. Dann geht man dreimal bei einer erfahrenen Person mit, schaut sich das an und läuft da sozusagen als Schülerin, Schüler mit. Und im Anschluss dessen bekommt man dann seinen Ausweis ausgestellt, Foodsharing-Ausweis. Es läuft meistens mittlerweile digital. Und dann kann man sich auch schon bei den Betrieben im eigenen Bezirk, aber auch natürlich in anderen Bezirken anmelden, dass man eben mitmachen möchte.
Ja, finde ich super interessant. Also vielen Dank, dass du da mal so einen Einblick gegeben hast und vielleicht ja auch, also so hoffe ich, für den einen oder anderen, die eine oder andere so einen Impuls, sich damit mal zu beschäftigen, ne? Und auch vor allen Dingen, was das Ernähren angeht, in sich reinzuhorchen. Mache ich das jetzt nur, weil das gerade Trend ist, ja, oder weil irgendjemand das von mir will, sondern ja auch, was macht das mit mir? Tut mir das gerade gut? Und kann ich vielleicht sogar, so wie du es ja erfahren hast dann oder herausgefunden hast, mit einer anderen Art der Ernährung, mit dem Foodsharing, vielleicht sogar noch ökologischer, noch umweltverträglicher unterwegs sein, ne? als das so oft dann auch ja propagiert wird oder so rüberkommt.
Wobei man ja sagen muss, unser Ziel ist es ja eigentlich, uns abzuschaffen. Also das wäre ja eigentlich das Beste, ne? Weil das ist ja absolut in unserem Sinne, dass wirklich auch diese Mengen, die immer noch verschwendet werden, reduziert werden. Und von der Bundesregierung gibt es ja aktuell auch eine Strategie zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung. Und bis 2030 soll das auch halbiert werden, also diese Mengen.
Ja, du hattest das eingangs gesagt, dass in vielen anderen Ländern das schon anders geregelt ist, ne? Zum Beispiel in Frankreich, dass es diese Foodsharing-Bewegung gar nicht so gibt, weil das ohnehin von oben sozusagen vorgegeben wird, dass das passieren muss, dass diese Lebensmittel weitergegeben werden müssen. Wie genau läuft das dann ab? Also da muss jeder Betrieb dafür sorgen, dass das nicht wegkommt?
Genau, aber ich glaube, es ist von der vom Organisatorischen her ist es durchaus schwierig umzusetzen. Also ich weiß, dass die Supermärkte das dann eben einfach vor die Tür stellen und sozusagen dann rufen die eben an bei der jeweiligen karitativen Organisation und sagen, ja, jetzt können das abholen und so. Aber ich glaube, es ist dann doch chaotisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da dann immer alles abgeholt wird. Also deshalb. Ja, für und wieder. Also unser System jetzt mit Foodsharing, das ist halt unheimlich organisiert und durchgetaktet. Und das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, auch wenn es natürlich schöner wäre, es wäre nicht zu viel. Und wir haben aber auch schon Erfolge. Also ich begleite ja wirklich einige Betriebe seit 5 Jahren und da waren wir mal bei, ich will jetzt nicht schockieren, 12 IKEA-Taschen Backwaren. Pro Abholung bei einer Bäckerei und das sind wir jetzt mittlerweile nicht mal mehr bei einer IKEA-Tasche. Ne? Also das ist immer so das Maß. Foodsaver rechnen in IKEA-Taschen, ja. Wie viele IKEA-Taschen sind es denn?
Ja, und strukturieren und organisieren, das können wir ja in Deutschland. Ja, und vielleicht ist das dann doch der richtige Weg. Was ich aber auch nochmal sagen möchte, ich will natürlich jetzt hier nicht, du wahrscheinlich auch nicht sagen, pass auf, vegan und vegetarisch ist alles Quatsch. Ja, könnt ihr euch schenken, weil letztlich geht es ja darum, dass auch weniger Fleisch produziert wird, ja, dass weniger Rinder gehalten werden. Und das ist ja dann durchaus auch wichtig.
Also ich finde es auch eine gute Lösung, halt zu sagen, wenn man denn dann Lebensmittel zukauft, dann kauft man eben nur pflanzliche Lebensmittel oder halt maximal vegetarische Lebensmittel, um einfach auch an die Unternehmen die entsprechenden Signale zu setzen, wie du sagst. Ja, also irgendwie muss sich das ja mal ändern, dass auch pflanzliche Lebensmittel auch einfach mal erschwinglicher werden für alle.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe es ja gerade schon gesagt für den Einblick. Und wir werden natürlich auch nochmal über die Kanäle, die dieser Podcast hat, dann darauf hinweisen, ja, auf die Möglichkeiten, einen Link mit reinpacken. Schick mir das gerne zu. Alles, was da an Info relevant ist. Und dann packe ich das in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Sag dann an dieser Stelle auch gleich, wo dieser Newsletter zu abonnieren ist, nämlich unter christoförster.com/frei-raus. Da gibt es immer weiterführende Links zu den Themen aus dem Podcast und eben dann im nächsten auch was zum Thema Foodsharing. Ich danke dir ganz herzlich, Christina.
Dankeschön.
Ihr habt es gehört, weitere Infos zum Thema Foodsharing, die bekommt ihr im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und in diesem Newsletter gibt es immer, jede Woche, jeden Sonntag noch viel mehr als weitere Infos zu den Themen aus der Podcast-Folge, sondern einen ganzen Schwung an Inspirationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Freitag geht's hier weiter mit der nächsten Ausgabe der Try Days-Reihe. Eine Folge, die ja immer jetzt am Freitag kommt. Wir haben umgestellt vor kurzer Zeit. Es gibt zwei Folgen frei raus jetzt die Woche. Immer dienstags die normale große frei raus Folge und am Freitag eine kleine, in der ich ein Experiment vorstelle unter dem Titel Try Day. Friday ist nämlich ab sofort Try Day. Freue mich, wenn du dann wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. I've been coming up empty without a say. I love you more with every passing day. Even when the bad weeks and months hurt like hell. And I know that sometimes it'll get real blue. Work with me and we can make it through. You can lean on me, cause hon, I'm here for you. Love feels new.